ARD. Das, was wir wegwerfen, ist niemals einfach weg. Auch wenn wir es uns wünschen. 340 Tonnen Müll erzeugen wir jährlich in Deutschland. Trotzdem umgeben wir uns mit immer neuem Verpackungsmüll. Auch da noch eine Zahl, 237 Kilo pro Kopf und Jahr. Das ist mehr als der europäische Durchschnitt. Wie kommen wir da raus? Was können Mülltrennung und Recycling leisten? Welche Perspektiven bietet die Kreislaufwirtschaft? Wo kann Verzicht auch ein Gewinn sein? Und was können wir dazu aus der Geschichte lernen? Darum soll es in dieser Folge gehen. Gewissermaßen als Fortschreibung unserer Folge Plastik, die Geister, die wir riefen. Allerdings in etwas anderer Form als normalerweise gewohnt, denn wir kommen mit unserem Podcast manchmal ja auch dahin, wo ihr seid. Deshalb waren wir mal wieder in Braunschweig zu Gast, im Haus der Wissenschaft, und haben dort live vor Publikum mit Forschenden über die Perspektiven im Recycling gesprochen. Moderiert hat das Ganze unsere Kollegin Lena Bodewein, die sich schon lange in das Thema Plastik und unser Planet vertieft hat. NDR Info Wissenschaft aus Braunschweig, der Synapsen-Podcast live.
Synapsen. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Herzlich willkommen zu einer Synapsen-Sonderfolge. Wir sind im Haus der Wissenschaft in Braunschweig und gemeinsam mit der Braunschweiger Zeitung präsentieren wir Ihnen NDR Info Wissenschaft aus Braunschweig, der Synapsen-Podcast live. Mein Name ist Lena Bodewein. Ich heiße Sie allesamt herzlich willkommen. Unser Thema heute lautet: Wie raus aus Plastikflut und Abfallbergen, Recycling, Materialforschung und unser Umgang mit Müll. Dabei sind wir eigentlich schon bei der ganzen Krux der Sache, unser Umgang mit Müll. Ich glaube, es ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Wir ertrinken in dieser Plastikflut und wir ersticken in diesen Abfallbergen. Und darum wollen wir eben heute darüber reden, wie wir daraus kommen können, wie wir besser damit umgehen können. Denn wir wollen, wir müssen weniger Müll machen. Und wir sollten vor allem mehr aus dem Müll machen, den wir haben. Wie das gehen kann, wie das vielleicht in der Vergangenheit ging und wie das in Zukunft aussieht. Darüber rede ich heute mit sehr spannenden Gästen. Zum einen haben wir hier Professorin Kerstin Kuchter. Sie ist Vizepräsidentin der TU Hamburg, Professorin für Abfallressourcenwirtschaft, Director, Institute of Circular Resource Engineering and Management an der TU Hamburg. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich, hier zu sein.
Dann zu meiner anderen Seite sitzt Professorin Franziska Neumann. Sie hatte hier den kürzesten Weg. Sie kommt vom Institut für Geschichtswissenschaft der Universität Braunschweig und sie hat die Juniorprofessur, das muss ich jetzt richtig hinkriegen, inne für Geschichte der frühen Neuzeit mit dem Schwerpunkt urbane Wissenskulturen in vergleichender Perspektive. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Und wir haben einen Quotenmann, Simon McGowan, Diplom-Ingenieur, Science-Slammer, Spezialist für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe von der Hochschule Hannover. Du bist Autor und kommunizierender Wissenschaftler, also genau richtig hier, wie alle hier. Und willkommen und schön, dass ihr alle da seid und dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
So, es geht also um Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft unseres Umgangs mit Müll. Das heißt, zum einen, wir reden über Plastik. Lässt sich nicht vermeiden, denn der größte Teil unseres Abfalls ist Verpackungsmüll. Aber wir reden auch über Abfall im Allgemeinen, denn zweifellos, wir müssen was ändern. Unsere Müllmenge, das, was wir täglich, jährlich wegschmeißen, steigt immer noch, obwohl wir wissen, das darf nicht sein. Die Meere sind voller Plastik, selbst dort, wo man es nicht erwartet hätte, taucht immer wieder die Botschaft auf, auch hier gibt es Plastik zu finden. Das haben Forschungen des Helmholtz-Zentrums für Umweltfolgenforschung kürzlich festgestellt. Plastik ist in unserer Nahrung, es ist in unserem Trinkwasser, als Mikro- und Nanoplastik und als solches eben auch in unserem Körper. Es steigert womöglich das Entzündungsrisiko, das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Darum ist es auch gut und richtig, dass wir hier heute weiter über Plastik reden. Wir reden über Müll im Allgemeinen und über Plastik im Besonderen. Und beides müssen wir auf der einen Seite vermeiden und nutzen auf der anderen Seite. Denn linear, so immer mehr produzieren, so geht es nicht weiter, das ist klar. Wir produzieren 400 Millionen Tonnen neues Plastik jedes Jahr. Die OECD prognostiziert, dass sich die Menge bis 2050 verdoppelt. Was können wir stattdessen tun? Ist Kreislaufwirtschaft das Wort der Stunde? Frau Professorin Kerstin Kuchter. Kerstin, du bist Kreislaufwirtschaftsspezialistin. Und auch wenn Circular Economy so eine Art Buzzword ist inzwischen, sollten wir das vielleicht doch nochmal erklären. Was genau ist das? Wann kam das auf? Was kann das beinhalten? Und inwiefern ist Recycling eigentlich auch Teil der Kreislaufwirtschaft?
Ja, danke Lena für die Frage und ich hoffe, Sie haben und ihr habt alle viel Zeit mitgebracht, wenn ich die jetzt beantworten soll. Ich muss nochmal ein Statement setzen für Kunststoff. Du hast es gerade so brutal dramatisch beschrieben. Kunststoff ist ein fantastischer Werkstoff. Und wir werden ohne Kunststoff nicht auskommen. Der einzige Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass ein Material, was wirklich so gut ist, dass es für die Ewigkeit ist. Wir kennen das alle. Eine Kunststofftüte baut sich in 400 Jahren ab oder noch mehr. Dass wir solch einen fantastischen Werkstoff nutzen, um ihn für eine kurzfristige Anwendung vom Supermarkt bis nach Hause zu nutzen. Das ist der fatale Fehler. Und da müssen wir und da können wir eine Menge machen. Und das ist genau dieses Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, diese Idee, ein Material, was wir haben, zu wertschätzen und es damit dann auch wieder so von vornherein so zu gestalten und hinterher auch in den Kreislauf zurückzubringen, sodass wir es mehrfach nutzen können. Und bei Kunststoff haben wir den Vorteil, da wir zumindest einen großen Teil der Kunststoffe auch wieder aufschmelzen können und neu nutzen können, kennen wir von Glas, oder? Und von Papier, dass wir ein Material wieder nochmal durch den Wolf jagen und dann wieder neu nutzen. Natürlich haben wir auch hier, und die Technik geht ja so schnell weiter, ich habe immer angefangen an der Ende der Kette und gehe jetzt immer mehr nach vorne, um die Produzenten zu beeinflussen, macht es richtig, damit wir es am Ende auch wieder in den Kreislauf bringen können. Und da leiden wir ziemlich darunter, dass wir 6.000 Patente für Verpackungskunststoffe jedes Jahr haben. Das heißt, ich kriege 6.000 neue Materialien auf den Tisch am Ende der Kette und muss dann sagen, was machen wir da Schönes mit? Da ist also noch sehr viel Forschungsinteresse gefragt und wir können noch jede Menge Leute gebrauchen, die daran mitarbeiten. Aber es gibt eben Optionen. Also ganz faktisch, es gibt Optionen, die heißen ganz klar wenig Farbe, wenig Additive, wenig Füllstoffe, Monomaterialien. Und das sind so diese Grundlagen, ohne die wird es nicht gehen. Natürlich müssen wir auch ein bisschen additivieren, aber das geht. Und dann können wir im Kreislauf fahren. Sie kennen die Wasserflasche aus Kunststoff, PET. Wir kriegen 99% davon zurück. Das Pfand macht es möglich. Das kommt also schon mal zurück. Und es kann zu 100% wieder eingesetzt werden. Es gibt Benchmarks, es gibt Best Practices, mit denen wir arbeiten können. Und da müssen wir jetzt nur all die anderen Kunststoffgeschichten auch hinbringen. Die Kleidung, die Banner, die wir hier haben, die Teppiche und natürlich alle möglichen Verpackungen auch in solche Form bringen, dass wir es zurückbringen können.
6.000, jetzt muss ich mal schon mal ganz kurz dazwischen fragen, neue Arten von Verpackungskunststoffen?
Ja.
Und jedes Jahr.
Die sind so verändert, also immer so ein bisschen angepasst, so ein bisschen besser noch als der davor, dass wir sie meistens mit den alten nicht zusammen einschmelzen können. Dann bleiben die einen stückig und die anderen schmelzen schon und dann kriegen wir keine Verpackung mehr raus, sondern nur noch so eine Wurst.
Okay, also das heißt, glaube ich, schon mal ein bisschen, dass unsere Ansprüche an immer was Neues und immer was Verbessertes wahrscheinlich auch eine Rolle spielen in diesem Ganzen. Eine neuere Entwicklung sind ja auch zum Beispiel Biokunststoffe. Simon McGowan. Simon, du bist Spezialist für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe. Wir müssen wahrscheinlich noch mal kurz erklären, was Bio in diesem Zusammenhang bedeutet. Ich weiß, kurz ist jetzt eine Herausforderung, aber ich bin sicher, das geht.
Ja, ich werde mir Mühe geben, es kurz zu fassen.
Bei den sogenannten Biokunststoffen handelt es sich um eine Gruppe von Kunststoffen. Da sind unterschiedliche Attribute mit drin verhaftet. Zum einen können diese Kunststoffe eben aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt sein. Zum anderen können sie biologisch abbaubar sein. Oder es ist eben die Verknüpfung aus diesen beiden Attributen, dass wir eben auch Kunststoffe haben können aus nachwachsenden Rohstoffen, die biologisch abbaubar sind. Und dadurch entsteht dann eben dieses schöne Präfix Bio, dass das gleich so ein bisschen auch mental grün werden lässt. Und ich glaube, manchmal entsteht dadurch auch ein falsches Bild von den Biokunststoffen, weil man hat versucht, eben durch diesen Namenspräfix zu sagen, das sind biologische Werkstoffe, also biogen oder bioabbaubar. Insofern trifft es halt zu, aber es hat eben nichts mit dem Präfix Bio zu tun, wie wir es erwarten würden, wenn wir einen Bio-Apfel oder, ja, ich sag jetzt mal, eine Bio-Schokolade kaufen würden. Aber das soll nicht heißen, dass nicht auch die Biokunststoffe tolle Möglichkeiten haben, Probleme in den Griff zu kriegen, die wir versuchen zu lösen in dieser, nennen wir es mal, ja, in der Plastikflut.
Und jetzt nochmal direkt zur Kreislaufwirtschaft gedacht, können Biokunststoffe oder kann jede Art von Biokunststoff in die Kreislaufwirtschaft zurück?
Da würde ich sagen, fast. Also vor allen Dingen die Biokunststoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe, die aber nicht abbaubar sind. Da gibt es zum Beispiel sogenannte Drop-in-Lösung. Das bedeutet, wir nehmen einen Alkohol, den wir erzeugen, bauen den so um, dass wir dann einen Kunststoff haben, der identisch ist zu dem Kunststoff, der auf petrochemischer Basis, also auf Basis von Rohöl hergestellt wird. Die sind identisch. Das heißt also, diese Kunststoffe können wir in den gelben Sack werfen. Und wenn das Ganze in den Loop geht, ins Recycling, dann mischt sich das und es gibt da absolut keine Probleme. Das heißt also, auch die Biokunststoffe können ja die Kreislauffähigkeit mit sich bringen. Es gibt sogar bioabbaubare Kunststoffe, die auch mehrere Zyklen durchhalten würden. Problem ist halt, dass die Menge einfach so klein ist, dass es sich nicht lohnt, im Abfallstrom die zu separieren. Aber es gibt mehrere Kandidaten für eine Circular Economy. Und ich glaube, dass, wenn wir weit in die Zukunft gucken, dass wir dann eher auf nachwachsende Rohstoffe zurückgreifen müssen, um daraus Kunststoffe herzustellen, die wir dann aber wieder in dem Kreislauf, sage ich mal, ja, unterbringen oder betreiben. Aber dann wird sozusagen der Kreislauf nur noch aufgefüllt auf Basis nachwachsender Rohstoffe, weil das Rohöl einfach viel zu kostbar sein wird, dass wir damit irgendwas Richtung Kunststoff herstellen.
Ich zog schon die ganze Zeit mit dem Mikro, um einfach dir noch mal ein bisschen mehr Wind in das Segel zu blasen, weil wir werden auf bio-based, also biologische Basis für Kunststoffe umsteigen müssen in Zukunft. Wir wollen ja die fossilen Stoffe raushaben, wir wollen das fossile CO2 raushaben und deshalb bist du genau auf dem richtigen Pferd und wir werden alle Kunststoffe nach und nach dahin umbauen müssen und dann auf dieser Basis arbeiten. Aber wie du ja richtig sagst, die Materialeigenschaften, die können das auch. Also diese 6000 Patente kannst du irgendwann auch mit deinen Biokunststoffen darstellen, ne?
Wenn sie dadurch dann, sage ich mal, das Spezifikum erfüllen, dass sie dann halt eben recyclingfähig bleiben, ja. Aber ich wollte auch schon direkt fragen, was der Inhalt der 6000 Patente ist. Weil, okay, wir sagen, am liebsten haben wir ein Monomaterial ohne Farbstoff, ohne Füllstoff, einfach dass wir immer im Kreis fördern können. Aber was ist dann der Inhalt von den 6000 Patenten?
Wir als Technikerinnen sagen, ja, wir brauchen doch nur diese Attribute, dass es technisch funktionieren muss. Aber da sind ja auch so viele Anforderungen. Es muss immer leichter werden, es muss immer formstabiler werden, es muss immer mehr glossy werden. Und da steckt so viel drin, so spezielle. Und dann müssen sie auch noch Funktionen haben, müssen vielleicht elektrische Ströme leiten oder müssen irgendwelche Signale aussenden. Sie kennen das, wenn solche Fleischverpackungen jetzt so kleine Label drauf haben, die zeigen, ob das Fleisch noch gut ist. Oder das, was auf der Avocado klebt und dann anzeigt, dass sie reif ist. Das sind solche Kunststoffe und das sind Teile von Verpackungen, die immer toller werden, immer funktionaler. Und natürlich auch so banale Sachen wie immer mehr Füllstoffe drin, die dann noch toller sind und patentwert sind.
Ich sehe, die Zukunft hält einige Möglichkeiten parat. Aber ich möchte auch gerne einmal in die Vergangenheit blicken. Denn Franziska Neumann ist Spezialistin für, was soll man sagen, ja auch den Blick in die Vergangenheit, auch das Abfallverhalten in der frühen Neuzeit. Nimm uns doch mal mit. War das mit dem Recycling früher besser oder wie war das Abfallverhalten in der frühen Neuzeit? Haben wir die Sachen besser behandelt? Haben wir sie recycelt oder wie sah das aus?
Ja, vielleicht eine gute und eine schlechte Nachricht. Also vielleicht ganz allgemein erstmal, was ist die frühe Neuzeit? Das ist die Zeit grob zwischen 1500 und 1800. Also letztendlich vor der Zeit, wo es dann so richtig bergab geht, nämlich wo die Moderne losgeht und all das mit sozusagen dem Massenkonsum dann im 20. Jahrhundert mit den Kunststoffen. Meine Epoche ist weitgehend kunststofffrei, also eigentlich komplett kunststofffrei, aber mit dem Recycling, es ist so eine Sache. Also denen wäre das komplett fremd gewesen, Verpackungsmaterialien einzusetzen, die man wegschmeißt. Also Verpackungen wurden natürlich wieder genutzt. Das wurde so konstruiert, dass man die vielfältig einsetzen konnte, dass es Boxen waren, dass zum Beispiel Zeitungspapier wiederverwendet wurde als Verpackungsmaterial, am Ende nochmal als Klopapier. Also irgendwie schon auch eine zirkuläre Ökonomie, wenn man so möchte. Aber das heißt natürlich nicht, dass es früher keinen Müll gab. Also wenn man sich überlegt, was waren das für Abfallstoffe, waren es halt andere als heute, aber durchaus auch in großen Massen. Und vor allem gilt das für Heizreste, Asche und Fäkalien. Also das war was, womit jeder zu tun hatte, womit sich jeder auseinandersetzen musste und was ein Riesenproblem betraf, was die Entsorgung anbelangte. Also ganz so schön und nachhaltig, wie man sich das vorstellt, war es auch früher nicht. Und natürlich haben Menschen auch früher weggeworfen.
Ich glaube, du hast da auch, ich würde da gerne mal zur Soziologie des Wegwerfens kommen. Du hast uns auch was mitgebracht zum Thema Wegwerfprodukte, richtig?
Ja, genau.
Also für die HörerInnen jetzt, sie öffnet eine kleine Box und dort drin sind eine Art, naja, Tonröhrchen, so von der Länge wie Zigaretten, Kaugummi-Zigaretten in der Art. Und noch Aufsätze, die so etwas breiter sind, etwas verbreitert werden. Dürfen wir das auch mal ins Publikum geben?
Natürlich, sehr gerne. Und was wir da sehen, ist das Wegwerfprodukt vor der Erfindung des Wegwerfprodukts. Das sind Tontabakpfeifenfragmente, tolles Wort. Wenn Sie sich vorstellen, Tabak kommt so ungefähr im 17. Jahrhundert aus der neuen Welt, also dem, was heute Amerika ist, nach Europa. Und die Europäer finden das richtig klasse. Rauchen in verschiedensten Varianten. Und damals hat man noch keine Zigaretten gehabt, sondern was hat man geraucht? Vor allem eben Tabakpfeife. Und die hatten ganz, ganz lange Stiele, also so mindestens 30 Zentimeter. Waren sehr filigran gestaltet und kann man sich vorstellen, filigrane, lange Stiele sind nicht für eine lange Nutzung konzipiert. Und wir haben ganz gute Forschungen dazu, vor allem auch von Archäologen, die zeigen, die sind als Wegwerfprodukte konzipiert worden. Das heißt, die wurden fertig gestopft, in der Kneipe angeboten, in der Taverne. Man konnte für ein paar Schillingen halt eine Pfeife rauchen, hat ihn danach auf den Boden geworfen. Und entsprechend finden Archäologen vor allem eine Sache überall in Europa, nämlich den Zigarettenstummel der frühen Neuzeit, Tontabakpfeifenfragmente. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, was eben zeigt, ja, ganz so einfach ist das nicht, dass die früher alle so ganz harmonisch irgendwie und ressourcensparend und schonend umgegangen sind, sondern wenn sie sich leisten konnten, haben die auch damals schon weggeworfen. Und gerade die Archäologie zeigt uns, dass Konsum, Materialeigenschaften und Wegwerfverhalten ganz eng gekoppelt ist. Also will man Dinge stabil machen, sind sie nicht ganz so heiß, nicht ganz so modisch wie filigrane Dinge. Und die Idee war schon, immer filigranere Stoffe, immer filigranere Objekte, Dinge zu schaffen. Und das heißt eben aber auch bruchanfälligere. Also das ist eine relativ logische Konsequenz. Und ohne das wäre die Archäologie heute arbeitslos. Das ist eine Abfallwirtschaft, wenn man so möchte.
Also das heißt, wer es sich leisten kann, es ist quasi auch ein Ausweis des Wohlstands, dass ich wegschmeißen kann, dass ich das quasi finanzieren kann. Ich kaufe mir so eine Pfeife, ich ziehe da dran, ich genieße das Ding, flupp, weg ist es.
Na, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich meine, der große Unterschied, glaube ich, zwischen der Moderne und der Vormoderne ist, dass es schon eine allgemeine Kultur des sorgfältigen Umgangs mit Dingen gab. Die Leute haben wesentlich weniger Dinge besessen als wir heute. Ich glaube, es gab doch mal diese Projekte, wo Künstler mal durchgezählt haben und dann irgendwie auf 30.000 Dinge in ihrem Haushalt gekommen sind. Wir wissen, wie viele Dinge Menschen in der Vormoderne besessen haben. Und Leute, die richtig reich waren, konnten dann schon auch mal so 3.000 Dinge besessen. Aber klassischerweise hatte man vielleicht 10 Baumwolltücher, ein Buch, einen Schemel, vielleicht noch eine Uhr, eine Bibel, ein Bild. Also das sind überschaubare Größenordnungen. Und das wurde natürlich gehegt und gepflegt. Und das ist ein großer Unterschied, weil es ganz, ganz viele Reparaturgewerbe gab. Also es war sehr einfach, Dinge reparieren zu lassen. Es gab ein Wissen über Materialeigenschaften, dass man auch zu Hause stopfen und flicken konnte. Also all diese Techniken, die teilweise unsere Mütter und Großmütter noch relativ selbstverständlich angewendet haben, dass das sehr normal war. Und zwar nicht nur für arme Leute, sondern auch für wohlhabende Haushalte. Und das ist schon ein großer Unterschied, dass man gesagt hat, reparieren gehört ganz zwangsläufig dazu. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mir nichts Neues leisten kann.
Und diese Tabakpfeifenfragmente. Gut. Ich dachte dabei so an dieses Wegschmeißding, wenn man sich zum Beispiel heute sowas, naja, man kauft sich irgendein Luxusgut, ein Bubble Tea to go oder sowas und schmeißt dann den Becher weg. Ich gönne mir was und dann ist es mir egal. Klar, Plastik, ne, du sagtest es ja schon, Plastik ist eigentlich ein super Zeug, wenn man jetzt zum Beispiel an Hygiene denkt, an die Medizin denkt. Wir werden weiter Verpackungsmüll behalten, aber können wir unsere Haltung dazu ändern, indem wir zum Beispiel Müll als eine tolle Ressource sehen?
Ja, ich denke, wir müssen das. Ich glaube nicht so sehr, dass Verpackungen wegzuwerfen eine Attitüde ist, weil das ist einfach, das ist praktisch. Da macht keiner eine Show mit, wenn er die Verpackung wegwirft oder die Verpackung mitnimmt. Oder auch die Plastiktüte macht keiner mehr eine Show mit. Das ist, hat sich so eingeschliffen, dass es so ist. Und diese To-Go und dieses immer schneller und immer weniger Rast. Man setzt sich nicht mehr hin für den Kaffee, sondern wir nehmen ihn dann im Gehen. Und da ist der Bubble Tea auch, der Tee ist vielleicht noch Luxus, aber die Verpackung ist völlig irrelevant. Und das ist so ein Problem, was wir haben, wenn wir über den gesellschaftliche Aufnahme von neuen Ideen für Pfandsysteme arbeiten, dass gar keiner sich mit Müll auseinandersetzen will. Wir sind immer so die Schmuddelecke, die Dirty Corner. Und da sind dann alle froh, wenn sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen. Und deshalb ist so diese ganze, deshalb sind auch diese Worte so gewaltig geworden, Circular Economy, ne? Das hat auch einen ganz anderen Klang und Ressourcen, statt Abfall davon zu sprechen, ne? So dass man so dieses Aufwerten, was Franziska eben auch gesagt hatte, dass man mit Materialien ganz anders umgeht, dass wir das wieder reinbekommen. Und da müssen wir ein komplettes Umdenken hinkriegen und die Gesellschaft wirklich umstrukturieren. Aber wir müssen alle akzeptieren, dass wir Klimaneutralität nur dann hinkriegen werden, wenn wir auch die Zirkularität hinkriegen. Denn solange wir Materialien wegwerfen, werden wir nicht klimaneutral werden können. Es sei denn, sie bauen sich biologisch ab und bringen nur biologisches CO2 raus. Also da ist so ein Punkt, der uns unheimlich viel Schwierigkeiten macht, an die Gesellschaft ranzukommen, weil bei Abfall... Und da dann nochmal diese Idee mit den PET-Flaschen und dem Einwegpfand. Das ist das erste Mal, dass jeder ein gutes Gefühl hat, wenn er eine Flasche zurückbringt und sich so belohnt fühlt. Davon möchte ich viel mehr. Es ist so eine total schräge Idee, weil ich zahle es selber, ne? Gebe das Geld aus, lege es irgendwo hin, die arbeiten damit. Und wenn ich dann die Flasche zurückbringe, sie auch selber zurücktrage, kriege ich mein Geld wieder und fühle mich wie eine Königin. Ich habe was Gutes getan, ich habe Geld verdient. Und wenn ich es nicht zurückgebracht habe, dann verdient irgendjemand anders, dann spende ich das. Es ist so ein tolles, also da hat die Gesellschaft mal funktioniert. Wenn wir das mit allem Müll hinkriegen, dann brauchen wir nicht weiter darüber zu reden. Ne? Dann verdienen alle, freuen sich alle jeden Tag, dass sie irgendwas Gutes tun.
Es ist ja auch wirklich ein System, darum beneiden uns ja viele andere Länder eigentlich um dieses PET-Pfand-System.
Absolut. Und vor allen Dingen beneiden uns die umliegenden Ländern, weil da überhaupt kein Staat involviert ist. Sonst ist es immer so eine Steuer. Und hier ist es jetzt ja nur der Deal von mir als der Konsumentin mit dem Hersteller. Das ist wirklich einmalig. Das ist sensationell. Aber es geht im Moment nicht weiter. Ich weiß auch nicht, warum wir das nicht schon für viel mehr Materialien ausrollen. Aber es kommt.
Haben wir zu viele Materialien? Ich meine, 6.000 Patente. Entschuldigung, das ist so ein bisschen meine Zauberzahl dieses Abends. Das schockiert mich wirklich. Denn wir wissen, dass doch eigentlich so sortenreine Stoffströme das sind, was wir brauchen, um eben vernünftig recyceln zu können. Warum brauchen wir dann immer mehr?
Ja, könnten wir ja mal hier im Saal fragen. Aber das ist genau dieser Punkt, wo wir sagen, ich hatte früher einmal gesagt, okay, wir brauchen nur drei Farben in Kunststoff. Eine Farbe ist durchsichtig für Lebensmittel, Eine Farbe ist blau für Kosmetik und weiß nehmen wir für Homecare. Dann können wir einfach sortieren, es sofort in die Kreisläufe zurückbringen und die Materialien darauf anbinden. Und das habe ich dann mal einmal bei Unilever und einmal bei Henkel vorgestellt. Die haben gesagt, okay, gehen Sie zurück an Ihre Hochschule und bleiben Sie im Elfenbeinturm sitzen. Wer will denn das? Und das ist eben auch so, dieses glossy, bunt. Ich meine, schau uns an, wir sitzen hier auch ganz bunt und freuen uns darüber, ne? Und individuell. Und da sind noch solche Wege zu gehen, die wir technisch immer nur unterstützen können und wo wir so viel mehr Mitarbeit auch noch interdisziplinär brauchen in dem Geschäft.
Also wenn ich an das Beispiel mit dem Bubble Tea denke, ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich in Hannover gewohnt habe, da gab es dann Bahnhofsnähe, gab es dann so einen Bubble Tea Laden. Da ging so ein gewisses Klientel auch immer hin und dann mit den Bubble Teas weg. Und ich weiß ganz genau, wie diese Becher aussehen. Das ist transparent und dann ist so eine Kuppel drauf und oben ist so ein Strohhalm drin. Ich glaube aber, keiner von den Jugendlichen, der sich so ein Bubble Tea da gekauft hat, könnte sich vorstellen, dass es den Bubble Tea in einer anderen Verpackung gibt. Und vielleicht könnte das nämlich auch ein Problem sein, dass man manche Dinge gar nicht mehr wahrnimmt oder auch eine gewisse Erwartung hat. Also, dass die Leute gar nicht sich vorstellen können, dass es eben Pfandbecher sein könnte oder. Oder vielleicht gehört es gerade beim Bubble Tea auch zu diesem ganzen Produkt dazu, dass es so trashy, groß und durchsichtig ist. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man Pfandsystem etabliert und vielleicht dann sogar anpasst auf die Bedürfnisse, nennen wir es mal, von den Bubble Tea Menschen, dass das funktionieren kann. Also wir sehen ja, dass mittlerweile Pfand in einigen Bereichen sehr gut funktioniert, wenn ich eine Möglichkeit der Rückgabe habe, die mir das vereinfacht. Also ich sage jetzt mal, wenn jeder Laden seinen eigenen Becher rausbringt, ist das für mich sehr unkomfortabel. Aber wenn eine große Menge an Rückgabemöglichkeiten existiert, die Tankstelle Y, der Supermarkt Z, die Bäckerei 1, dann macht es das Ganze doch deutlich bequemer und eben ist mit keinen Umständen verbunden. Ne? Wenn ich jetzt ein Pfandsystem habe, dann muss es halt zurück zum Pfandautomaten und wieder reingesteckt werden. Aber wenn ich halt einen Pfandbecher habe, den ich fast überall abgeben kann oder tauschen kann, ich kann dann nach meinem Bubble Tea mir vielleicht ein Eis holen und tausche dann einfach nur Pfandbecher A gegen Pfandbecher B, dann glaube ich, ist es machbar. Es muss aber komfortabel sein. Es kann nicht einfach, hier bitteschön, Mehrweg für euch, jetzt macht das, sondern man muss eben auch eine Infrastruktur drumherum schaffen, die das angenehm macht. Und dann, glaube ich, kann das schneller gehen, als man denkt, ohne dass man auf viel verzichten muss. Aber ich glaube, beim Bubble Tea, ich kann mir gar keinen Bubble Tea im Pfandbecher vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, also wir können Bubble Tea und 6.000 als Zahl irgendwie mitnehmen von dem Abend. Aber ich finde, das Interessante ist eben die Frage, welche Kultur braucht es und wo kommen die Menschen rein und ihre Bedürfnisse. Und da wird es, wenn man das in eine historische Perspektive setzt, auch sehr schnell sehr unangenehm, weil wir auf der einen Seite sagen, natürlich ist Konsum ein Problem. Also sozusagen viele unserer Müllprobleme haben auch was mit Konsum, mit Überkonsum zu tun und mit falschen Fahrtabhängigkeiten, die sich ergeben haben, eben dass wir denken, wir müssen immer Neues, immer mehr kaufen, wir brauchen Mode und sozusagen wir kennen die Probleme. Wenn wir in die Vergangenheit gucken, ist das ja ein relativ neues Phänomen, dass so viele Menschen überhaupt an Konsum partizipieren können. Das ist ja in einer gewissen Hinsicht ein totaler Demokratisierungsprozess seit dem 18. Jahrhundert, dass immer mehr Menschen auch das Recht haben. Und deswegen ist es natürlich eine bisschen schiefe Perspektive. Wenn ich in die Vergangenheit gucke, sehe ich, aha, weniger Konsum, weniger Müll. Ja klar, weil es halt auch nur eine sehr kleine Gruppe ist, die überhaupt in der Breite partizipieren konnte, auch an Mode partizipieren konnte. Und das ist so eine der Sachen, wo man als Historikerin dann mitkriegt, oh, das sitzt auch unangenehm in der Magengrube. Also natürlich, Konsumkritik ist wichtig und gut, aber eben auch diese langfristige Perspektive, dass das auch eine Erfolgsgeschichte ist und auch eine Geschichte ist von immer mehr Menschen, die teilhaben können an Konsum.
Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, dass diejenigen, die sich um das Recycling in der frühen Neuzeit gekümmert haben, dass die jetzt keinen besonders glanzvollen Job hatten. Also die Asche transportiert haben, die Fäkalien transportiert haben. Es ist so ein bisschen ja dann doch die Schmuddelecke geblieben, müssen wir leider sagen, oder?
Genau, das waren die Lumpensammler und das waren die Schrotthändler, die wir ja auch noch alle kennen, die aus diesem Image, aus dieser Ecke raus müssen, damit wir das auch wirklich als positiv wahrnehmen. Und das ist deshalb dieses Wording so wahnsinnig kritisch bei uns immer gesehen, also in unserer Community der, früher habe ich auch mal Abfalltechnik gemacht, heute, wie gesagt, mache ich Circular Resource Engineering. Das ist so dieser Punkt, der da drin steht. Aber wir müssen auch einen guten Bogen finden, dass es auch ein wirtschaftliches Ding ist. Also nochmal zu dem Pfand, der Pfandflasche zurück. 99% der Pfandflaschen kommen zurück. 1% wird nicht zurückgegeben. Dieses Pfand, was da wegbleibt, sind mehr als 100 Millionen Euro. Damit hat das ganze System sich selbst perfekt finanziert und sogar die Wirtschaft freut sich darüber. Also alle die Produzenten, die dabei sind und dann die Supermärkte, die zu Anfang so geschrien haben, es ist so teuer und wir können das nicht, die Automaten nicht aufstellen. Nach dem ersten Jahr haben die gedacht, okay, macht noch was. Also das sind solche Win-Win-Win-Win-Situationen, die das dann sofort vorantreiben und dann auch so ein positives Image darauf bringen. Denn ich würde auch sagen, so eine Pfandflasche verbindet keiner mit Müll.
Aber das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil das ist natürlich die Frage, also Müll ist ja keine neutrale Kategorie, sondern eben ziemlich emotional aufgeladen. Und es gibt ein tolles Buch von der Anthropologin Mary Douglas, Purity and Danger, Reinheit und Gefahr, wo sie über Dreck nachdenkt. Und Dreck und Müll und Abfall, da gibt es ja eine relativ große Nähe. Und sie sagt, naja, wenn wir über Dreck nachdenken, denken wir eigentlich über Prozesse der Grenzziehung nach. Dreckig, das sind die anderen. Dreckig ist nichts Objektives, sondern indem Leute sagen, du bist dreckig, deine Tätigkeit ist dreckig. Und gerade Leute, die Drecksarbeit leisten, das ist ja auch ein relativ etablierter semantischer Kern von Abfallarbeit, werden eben auch sozial ausgegrenzt, sozial marginalisiert. Und das sehen wir in der Geschichte immer wieder. Also das klassische Beispiel wäre die Latrinenreinigung vor der Erfindung der Kanalisation. Vielleicht kennen einige das von Ihnen aus dem ländlichen Bereich. Gab es halt Plumpsklos. Und Plumpsklos basieren auf einer Sickergrube und irgendwann ist die Sickergrube voll und dann muss sie halt geleert werden. Und dafür waren Latrinenkehrer zuständig und in vielen Städten waren das die Scharfrichter. Und Scharfrichter waren so die typischen unehrbaren Berufe. Die durfte man nicht berühren, mit denen durfte man keinen Kontakt haben. Natürlich sagt die Forschung inzwischen, ja, in der Praxis sah das schon auch anders aus. Also das ist dann auch interessant, mal genauer hinzugucken. Aber es ist nicht verwunderlich, dass es eine ganz lange Geschichte gibt, dass Abfallarbeit auch wirklich mit Unreinheit, Unsauberheit und sozialer Ausgrenzung verbunden wird. Also
naja, und ja auch mit Krankheiten. Also es ist ja auch, gerade wenn es noch so ein Gemisch an Fäkalien und biologisch abbaubarem Material war, dann ist das ja auch immer ein Hort gewesen, ein Ausbruchspotenzial für Epidemien oder Krankheiten. Insofern war da auch irgendwas Berechtigtes dran. Ne? Wer sich mit diesen Materialien beschäftigt, wird leichter krank, kann leichter Krankheiten übertragen. Also so gewachsen ist es eben leider. Aber wenn wir wirklich eine Circular Economy wollen, dann müssen wir da raus. Und dann müssen wir die Stoffe auch so von vornherein designen, dass sie hinterher keine Krankheitsüberträger mehr sind.
Genau, das ist eben eine Frage, was können wir denn tun, um besser recyceln zu können? Ist es die Sortenreinheit? Sind es die Farben? Mich würde es auch mal interessieren. Jetzt, du hast es gesagt, wir können ja mal das Publikum fragen. Wer würde denn mitmachen, wenn die Plastikverpackungen nur noch 3 Farben hätten? Also da geht's. Okay, no brainer. Fast alle Hände gehen hoch, das ist ganz wunderbar.
Aber ich sage Ihnen, das Marketing in den großen Firmen geht da nicht mit. Die bestehen dann auf ein Schwarz für männliche Produkte, die strömen so viel Energie und Dynamik aus. Also wenn jemand dieses Arcs Deo-Reihe kennt, haben wir diskutiert, das muss doch nicht sein. Doch, das ist männlich und das wollen unsere Konsumenten haben. Okay.
Dabei wissen wir ja, dass die schwarze Farbe jetzt, was das Recycling angeht, irgendwie schon sehr schwer rausgesammelt werden kann, ne? Von den Müll- oder Sortieranlagen. Schwarz wird nicht erkannt. Ich glaube, es wurde inzwischen ein wenig an dem Stoff gearbeitet, wahrscheinlich auch eine dieser zigtausend Verbesserungen, sodass er doch noch...
Sollen es angeblich sein?
Ich wollte es jetzt nicht schon wieder sagen. Dass er erkannt werden kann, aber genau sowas macht uns ja dann Probleme. Also da gerät dann diese Kreislaufwirtschaft ins Stocken.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch, wenn wir sagen, okay, das meiste sind Verpackungskunststoffe. Dann gehen wir in den Supermarkt und sehen, dass da eins der ganz wichtigen Argumente für den Kauf, für den Konsumenten, ist der Preis. Das heißt, wenn ich über die Qualität nicht überzeugen kann, dann muss ich es halt versuchen, über die Verpackung zu machen. Außerdem ist es ja so, ich muss das Produkt erst kaufen und kann es dann testen. Das heißt also, der erste Eindruck ist die Verpackung. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Gerade wenn wir sagen, wir wollen Monomaterials haben, das wäre nicht, ja, ich würde sagen, es ist nicht schmückend, ne? Wenn ich da irgendwie eine transparente Packung habe, die vielleicht nicht ganz so schön aussieht und auch vielleicht ungewohnt. Aber es könnte natürlich auch dazu führen, wenn ich nicht mehr über die Verpackung werbe, dass ich mehr mit dem Inhalt überzeugen muss. Es wäre weniger ablenkend vom Produkt. Also es könnte auch ein Vorteil sein, wenn alle sich dran halten müssen. Und ja, vielleicht müssen wir einfach auch in die Richtung irgendwo gehen und Vorgaben machen, wie eine Verpackung sein darf. Wir können uns das nicht mehr aussuchen. Wir müssen in die Circular Economy und das können wir nur mit Monomaterials machen.
Bin ich absolut bei dir. Aber nochmal so eine kleine Anekdote, was so das Marketing macht mit Verpackungsdesign. Wir hatten dann auch mal eine Aufgabe gekriegt zu optimieren. Das war eine Kosmetik, die war in so einer ovalen Flasche, damit sie mehr Front zeigt und im Regal mehr Aufmerksamkeit, mehr Breite zu dem Konsumenten hingibt. Und wir haben gesagt, das ist Mist, weil es so viel mehr Material braucht als so eine ganz normale Flaschenform, die rund ist. Und dann haben wir das durchgesetzt, dass sie das umgestellt haben. Und dann haben die Verbraucher, wurden direkt befragt, gesagt, da ist jetzt viel weniger drin, weil sie nicht mehr so breit ist. Und das Marketing sagt, und seht ihr, was macht ihr für einen Mist da? Also es ist so viel, da ist wirklich Attitüde drin und da ist so Gewohnheit drin und Gelerntes, was ich haben will. Ne?
Ist dann vielleicht aber auch fehlende Transparenz. Also man sieht ja ganz oft bei Verpackungen, da steht drauf, jetzt recyclingfähig oder. Und wenn es zum Beispiel, wir kaufen ein Joghurt, weil Bio draufsteht und sagen, okay, das sind die Mindeststandards, die wir erwarten können, damit können wir leben und dann kaufen wir den. Aber bei einer Verpackung, da muss ich mich darauf verlassen, was draufsteht. Also würde es zum Beispiel ein Siegel geben für, denke ich mir aus, noch keine Namensrechte bitte, Smart Mono Pack. So, wenn ich halt einfach ein Monomaterial in den Markt bringe und die Konsumenten verstehen, was sie da kaufen, dann wären sie vielleicht auch bereit, auf ein bisschen Deko zu verzichten und würden vielleicht eine größere Akzeptanz für eine nicht ganz so schöne Form oder weniger Farben in Kauf nehmen. Aber es muss konsumiert werden, die müssen das verstehen.
Ich würde jetzt ganz despektierlich sagen, träum weiter. Aber wir leben alle in einer ziemlichen Bubble, wo wir einen bewussten Einkauf machen. Die meisten Einkäufe werden unter Zeitdruck und mit so zugreifen und da sind diese Trigger, die über die Farben, die über die Glossigkeit kommen, so groß, dass ja nicht mal geguckt wird, ob der Preis pro Kilo in dieser Darreichung höher ist als der andere, weil es ist so dieser Trigger und da greift man dann zu. Daher finde ich es auch nicht ganz fair, wenn wir sagen, all diese Verantwortung, ich kann produzieren, was ich will als Kunststoffhersteller und Sie alle müssen damit dann umgehen und das bewerten können, ist das jetzt ein guter Kunststoff oder kein guter Kunststoff. Das Label finde ich klasse, aber neben Tierwohl, Zucker, Energie und jetzt noch Recyclingfähigkeit,
weiß ich auch nicht. Da wird die Verpackung langsam eng, ne? Dass man die Siegel auch noch lesen kann.
Aber wir wollen ja auch nur noch große Verpackungen, weil die weniger Müll machen am Ende.
Wenn sie alle gleich groß sind und sozusagen eine standardisierte Größe haben, muss denn dann die Industrie mehr in die Pflicht genommen werden? Was ist zum Beispiel mit einer Rezyklatpflicht? Also muss die Industrie dazu angehalten werden, so und so viel Prozent von ihren Verpackungen nur noch aus Rezyklat zu produzieren?
Das fragst du jetzt extra, weil das so ein wirklicher, das ist für uns alle, die wir das ganze System umstellen wollten, jetzt so ein Waterloo, was wir gerade erleben. Wir haben eine Dekade dafür gefochten, dass jeder, der ein neues Material einsetzt, auch einen Teil von altem Material, Rezyklat, mit einsetzen muss, damit wir diesen Kreislauf in Bewegung bekommen. Und jetzt gibt es eine Quote per Gesetz. Und was jetzt kommt, ist, dass der Markt überschwemmt wird mit billigem Rezyklat aus China und Malaysia. Was dann heißt, es wird hier nicht recycelt, sondern es wird zugekauft. Das ist nämlich, ich habe gerade heute nochmal die Preise mir angeguckt, 50 Euro billiger pro Tonne, wenn das Rezyklat aus China kommt. Wir wissen nicht, ob es ein Rezyklat ist, aber es deklariert als Rezyklat. Und das ist so dieses, wenn man die Wirtschaft wirklich unter Druck setzt, dann gibt es so viel clevere Leute, die das umgehen. Und da ist, also die Rezyklatquote ist ganz gemein. Ich habe wirklich gedacht, wir können damit was bewegen. Wir bauen eigene Maschinen und Recyclingkapazitäten auf. Und jetzt kaufen die Leute das in Lieferungen von schiffsweise billiges Rezyklat aus dem Osten.
Das heißt, das, was wir einstmals dahin geschickt haben oder aber im allerschlimmsten Fall frisch produziertes Plastik, wird jetzt wieder zurückgeschickt. Also es gibt ja in Deutschland eine Recyclingquote und vieles dessen, was als recycelt gilt, wurde verschickt eben auch nach Südostasien, auf die Philippinen, nach Indonesien. Also ich war früher Korrespondentin in Singapur und eben für Südostasien zuständig. Und ich habe dort eben deutsche Verpackungen auf den Müllhaufen dort gesehen, die meistens dann illegal entsorgt werden, indem sie einfach angezündet werden. Das heißt aber, es ist ja besonders perfide, wenn wir auf der einen Seite unseren Wohlstandsmüll unter dem Label "das recyceln wir" dorthin schicken und jetzt aber was frisch Produziertes zurückbekommen. Es gibt aber auch, ich möchte einmal was Positives einbringen, es gibt auch Positivbeispiele, auch aus diesen Ländern. Wir haben uns unterhalten über ein Unternehmen, das Wild Plastic heißt.
Genau, da bin ich vor kurzem drauf gestoßen und es geht dabei um ein Unternehmen, die in Ländern des globalen Südens die Leute dafür bezahlen, dass die eben die Kunststoffe dort einsammeln, vorbereiten, also waschen, ein bisschen vorsortieren und aus diesem gesammelten Kunststoff werden dann Müllbeutel hergestellt. Die kann man also käuflich erwerben, die sind auch ein bisschen teurer als vielleicht beim Discounter, aber wir haben dadurch die Möglichkeit oder dadurch wird überhaupt erstmal die Möglichkeit gegeben, den bestehenden Plastikabfall, der ja überall existiert, zu reduzieren. Weil ich finde, ganz oft vergessen wir, auch bei allem, was wir in der Zukunft tun wollen, dass wir ja schon unglaublich viel Plastik haben, der da auch irgendwie raus muss. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich erst so beim zweiten Blick erst die Großartigkeit von dieser Idee verstanden habe. Weil es ist ein Abfall, der wird eingesammelt. Ich wollte mich damit nicht wirklich, ich wollte nicht adeln, der ist böse. Und jetzt wird halt irgendwie doch wieder etwas draus, was man benutzen kann. Zum einen ist es dann so, diese Kunststoffe kommen natürlich aus dem globalen Süden und haben einen Transportweg. Und dann denke ich, okay, ja, wir haben doch hier eigene Rezyklate, die wir für sowas einsetzen können. Warum sollen wir also das nehmen, was von so weit wegkommt? Aber das Besondere ist eben, dass wir aktiv so unterstützen können, dass der Müll da wegkommt. Auf lange Sicht ist geplant, dass die eigene Kreisläufe bilden. Das ist natürlich ein bisschen perfide, weil viel Müll davon wahrscheinlich von uns kommt. Aber dass die eben dann selber die Maschinen vor Ort haben, das Ganze aufreinigen und zu Produkten verarbeiten, die die vor Ort nutzen können. Also den Kreislauf dann im Kleinen betreiben. Und das fand ich ein sehr spannendes Projekt. Ich habe mit den Leuten telefoniert und war begeistert davon, dass man einfach mit so einer einfachen Idee doch einen Impact haben kann. Ich glaube, dadurch, dass es eine wirklich lange Lieferkette ist, bis man sozusagen aus dem nordischen Hamburg bis, sag ich mal, nach Indien kommt, da ist eine ganze Menge auch an Hürden zu überwinden. Aber das war irgendwie ein schönes Projekt, auch wenn man damit etwas adelt, was man eigentlich nicht mag. Und das passt sehr gut dazu, was du nämlich gesagt hast, dass wir irgendwie uns von Müll abwenden wollen. Das ist, merke ich auch immer wieder. Ich möchte bitte das Müllproblem lösen, aber sauber und ingenieurstechnisch und ohne mir die Finger schmutzig zu machen, aber das wird nicht funktionieren.
Ich finde das einen total wichtigen Punkt. Also ich glaube, dass das Müll immer auch bedeutet, irgendjemand macht sich die Finger schmutzig und egal wie die Lösungen in der Zukunft sein werden, es wird immer diese Art von Grenzziehungsprozessen geben. Also da bin ich auch aus dem Blick in der Vergangenheit, wenn ich mal prognostisch in die Zukunft gucke, diese Art von Unterscheidungspotenzial, was mit dem, was wir nicht haben wollen, dem Verworfenen, dem, also es sind ja eben nicht nur Kunststoffe oder Rohstoffe, die wir noch nicht genutzt haben, sondern eben auch diese Abgrenzungsprozesse damit verbunden. Aber ich finde, gerade mit Blick auf den globalen Süden merke ich, da lerne ich ja für meine Tätigkeit in der Vergangenheit oder der Beschäftigung mit der Vergangenheit auch ganz, ganz viel, weil am Ende ist das, was wir heute sehen, das, was wir im kleinen Maßstab in der Vergangenheit sehen. Also wir haben keine globalen Kreisläufe, in denen Dinge passieren. Aber vorhin kam das Beispiel von dir, Kerstin, mit den Lumpensammlern, wo wir genau das sehen. Also wo Abfallspezialisten in einer gewissen Hinsicht einsammeln, sortieren und Lumpen, also textile Reste, aufarbeiten, damit daraus Papier gemacht werden. Und in einer gewissen Hinsicht, aus einer heutigen, würde man sagen, super, total schönes Beispiel für Recycling irgendwie. Es werden halt permanent Abfallstoffe in einen Kreislauf eingeführt, aber eben man muss wieder die soziale Komponente bedenken. Und Lumpensammler und Lumpensammlerinnen waren arm, das war eine ungeschützte Tätigkeit, das waren Stoffe, die waren körpernah, da war Schweiß und Blut und eklige Sachen. Die konnten krank machen und die mussten Tag ein, Tag aus das Sammeln, das Sortieren, mussten gucken, was ist weiterverwendbar, was nicht, wo sind da Qualitätsunterschiede. Also das ist eine fürchterliche Arbeit, aber eben auch eine Bedingung der Vormoderne dafür, dass mal so eine Kreislaufwirtschaft funktioniert hat. Und ich finde, da lernt man in beide Richtungen ganz gut, weil eben Nachhaltigkeit immer auch eine soziale Komponente hat und die extrem wichtig ist. Also es ist eben ja nicht nur um einen ökologischen und einen sozusagen ökonomischen Impact geht, sondern auch um einen sozialen.
Genau, aber diese Lumpensammler gerade nach dem Krieg, das waren die Keimzellen für weltumspannende Recyclingunternehmen, die ganz, ganz viel Geld verdient haben, weil sie sich natürlich, und das ist immer so in diesem Recycling, wir machen immer dieses Cherry-Picking. Also als erstes recyceln wir das, was viel wert ist. Also Schmuck, Dental, Gold. Easy. Ist auch nicht mehr unter diesem ekligen Ding, selbst wenn es Dentalgold ist. Und dann die anderen Metalle und dann kommen wir zu Stoffen, die gut, die mit dem Wert recycelt sind. Und das ist meine Hoffnung, dass wir immer weiter runterkommen und irgendwann ist in der Mülltonne nichts mehr drin, weil alles schon als Sherry geguckt ist und es ist wie mit dieser Kirschenschale. Selbst die letzte ist dann immer noch die beste, weil es ja keine andere mehr da. Und so kriegen wir die dann in ein Business. Und dann ist es eben auch raus aus dieser Dreckecke. Wenn es diese Business-Geschichte ist, wenn Leute damit so viel Geld verdienen und wir sind Gott sei Dank ja nicht mehr so mit Neureichen und Adel, sondern dass man wirklich ein Geschäft damit aufzieht mit alten Autokatalysatoren. Dachte man, 30 Jahre, da kann man nichts mitmachen. Da ist so viel Edelmetall drin, dass die Firmen, die das recyceln, die das gefunden haben, echt reich geworden sind. Ne? Also daher ist immer sowas was mit drin. Und ein muss ich noch sagen zu Waldplastik, nicht nur, weil die aus Hamburg kommen und ich ja auch. Das ist wirklich eine schöne Aktion, dass man sagt, wir machen wieder was gut. Aber auch da ist es. Wir arbeiten mit denen an Forschungsprojekten zusammen, diese Kunststoffe zu deinken, also die Bedruckung wieder runterzukriegen, weil wir es sonst nicht recyceln können. Das ist dann auch wieder so ein weltumspannendes Problem. Und es sind meistens deren eigenen Kunststoffabfälle tatsächlich inzwischen schon, die holen. Also das wird ja überall Kunststoff verwehrt oder benutzt.
Das war auch was ich vielleicht gerne noch dazu gesagt hätte. Ich schäme mich auch so ein bisschen, ne, wenn ich mir vorstelle, dass Leute im globalen Süden meinen Müll aufheben müssen und sauber machen. Da ist auch Scham mit bei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Aber ich weiß auch gar nicht anders, wie man es sonst lösen will. Man kann ja nicht einfach aus Scham dann sagen, dann ignoriere ich das vollständig. Und wenn die Leute eine Perspektive haben und, sage ich mal, vernünftig dafür bezahlt werden, ist das eine ganze Menge wert. Auch wenn man sich dabei, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man sich dabei ein bisschen schämt oder wenn man dann, sage ich mal, die deutschen Verpackungen da auf dem Müllhaufen dann sieht, vielleicht ist das ein richtiger Impuls, den man zu dem Zeitpunkt dann auch hat.
Aber das ist ja alles etwas, womit wir uns da befassen, was wir produziert haben. Ja, geht ja darum, dass wir unseren Müll recyceln oder dann irgendwie wieder nach Hause holen oder uns zumindest in seinem Angesicht schämen. Eigentlich müssen wir aber ja vorher eingreifen und ihn vermeiden. Am besten ist ja der Müll, den wir gar nicht gemacht haben. Wie können wir das besser machen? Also wie kann uns das gelingen? Wie viel Psychologie gehört dazu? Wie viel Soziologie?
Das ist ein super spannendes Thema. Ich habe immer, also ich bin Ingenieurin und habe immer gesagt, das ist nicht mein Thema, das muss jemand anders lösen. Und jetzt sind wir an der Entwicklung von CO2-Gutschriften für die Vermeidung von Abfall. Also wenn ich mein Sofa nicht wegwerfe, sondern es jemand anders weitergebe, dann spare ich ja ganz viel CO2. Und ich finde das nur fair, dass es dafür dann ein Zertifikat gibt, was ich an jemanden verkaufen kann. Die sind heute für die Tonne so 100 Euro wert. Und dann mit ein bisschen KI, also kommt jetzt auch gleich so ingenieurmäßig, so das Bewerten, wie viel steckt denn da drin. Und dann ist es plötzlich so positiv und wenn wir es belohnen können, also jetzt auch wirklich mit einer Wertschätzung wieder, nicht nur für die Materialien, sondern auch für die Menschen, die das tun und mit einer richtigen faktenbasierten Bewertung dahinter, glaube ich, das ist der Knackpunkt, seitdem ich total begeistert von Vermeidung, weil ich vorher mal dachte, ich kann ja nichts machen. Aber jetzt kann ich sagen, ich kann eine Motivation geben und ich kann zeigen, dass das einen positiven Beitrag zur Klimaneutralität leistet. Und damit sage ich, wenn wir das jetzt weit ausrollen, dann haben wir kein Problem mehr damit. Für Klamotten, für Möbel, für alle Haushaltsgüter werden wir das hinkriegen. Nicht morgen, aber bestimmt in den nächsten paar Jahren. Und dann ist es kein Thema mehr. Weißt du, dann kriegst du richtig Geld dafür, dass du vermeidest.
Das finde ich fantastisch. Wo kommt dieses Projekt her?
Aber das haben wir uns jetzt gerade auf der IFAD ausgedacht und der Umweltministerin vorgestellt und gesagt, genau so müssen wir das machen. Und sie hat gesagt, das ist klasse, mach das mal. Und jetzt arbeiten wir das gerade auf, die Rahmen dazu, und dann gehen wir raus und dann werden wir alle motivieren, noch mehr zu vermeiden.
Also das heißt, indem ich dann von jemand anders das Produkt übernehme, sorge ich halt eben dafür, dass dann kein neues Produkt mehr erzeugt werden muss.
Genau, und dann gehen wir davon aus, dass die gleiche Menge an CO2 eingespart wird. Und um das dann auch in so einem Sharing zu haben, kriegt diejenige, die es zurückgibt und diejenige, die es kauft, dann jeweils die Hälfte davon. Und auch erst, wenn es gekauft wird. Also ich kriege jetzt kein Greenwashing, ich gebe alles zu irgendeiner Sammelstelle und sage, jetzt kriege ich ganz viel CO2 gutgeschrieben, sondern nur dann, wenn jemand Neues das neu kauft und dann weiter nutzt.
Aber in der Regel ist das ja ein großer Hebel für eine CO2-Bilanz, wenn ich die Nutzdauer einfach extrem erhöhe, ne? In dem Augenblick, wo ich etwas konsumiere, was sehr lange hält, was ich dann vielleicht sogar weitergeben kann, ist das eh immer der richtige Weg, ne? Ja. Wir kommen halt von Fast Fashion zu Slow Fashion. Und alles da, wo ich eine Nutzdauer weit expandieren kann und dann vielleicht das Produkt sogar zurück in den Kreislauf kriege, dann habe ich es eigentlich geschafft, ne?
Absolut richtig. Erstmal diese lange Nutzung und dann weitergeben. Das ist so wie, wenn ich denke, Handy recyceln, kennen wir alle, ist gut. Was passiert damit heute? Das geht in die Kupferhütte, dann wird das Kupfer rausgeholt und alle Edelmetalle, ist schon mal gut. Aber Aluminium oder Kunststoff oder seltene Erde, die gehen verloren. Wenn ich es weiter nutze, wird auch das weiter genutzt. Also genau der richtige Ansatz. Und ich will nur noch gerne viel mehr Motivation und viel mehr gute Stimmung dafür machen, dass es wirklich auch ein Beitrag ist, ne?
Ich könnte mir aber vorstellen, dass es da einen heiklen Punkt gibt, die Industrie, die gerne neue Produkte auf den Markt bringen möchte und dafür auch Abnehmer sucht. Oder könnte das nicht heikel sein?
Ja, wir haben ja vorhin gesagt, wir müssen die Industrie mit einbinden. Das stimmt natürlich, das passt dann nicht. Aber weil du vorhin ja auch über die Teile, die man hat die Nachkriegsgeneration hatte so nachher, wenn es ihnen gut ging, 50 Kleidungsstücke. Wir haben jetzt 500. Gucken Sie mal wirklich in Ihre Schränke. Also und da kann man auch sagen, ja, die Industrie will immer mehr produzieren, aber dann muss die sich umstellen auf Reparatur, auf Austausch dann von Teilen. Da gibt es auch viel Geld zu verdienen, ne?
Wir kommen da auch nicht drum rum. Und wenn wir uns dann zum Beispiel, ich denke da an eine bestimmte Waschmaschine, die hat eine relativ hohe Qualität. Die hält dann entsprechend lang und hat einen tollen Reparaturservice und Kundenservice. Das sind dann halt eben die Dinge, die passieren müssen. Wenn wir sagen, okay, wir müssen das technisch weitertreiben, dann müssen die Dinge so ausgelegt werden, dass eine Verbesserung der Technik modular erfolgt. Also, dass ich dann nicht die ganze Waschmaschine an die Straße stelle, sondern ich sag mal, ein Steuergerät und eine, sag ich mal, Spezialpumpe dann tausche. Also, dass ich nicht das ganze Produkt austausche. Und wir kommen nicht drum rum, weil irgendwann ist der Kram halt alle. Und spätestens dann müssen wir uns ein Wirtschaftssystem überlegen, das das nichts verwaltet oder so. Aber wir müssen uns überlegen. Und ich glaube, so Dienstleistungen, das ist auf jeden Fall eine Alternative zu stumpfen Rauswerfen von Produkten mit einer kurzen Lebenszeit. Das macht ja auch niemand glücklich.
Genau. Was ja auch nicht mal mehr unbedingt in Deutschland passiert. Also insofern werde das sogar die deutsche Wirtschaft werden.
Und wo man ja vielleicht also einerseits vor seiner eigenen Haustür gucken kann, weil ich glaube, jeder weiß, dass Änderungsschneidereien und Schuster überall sind und relativ günstig Reparaturdienstleistungen anbieten. Also in einer gewissen Hinsicht, wenn man anfängt, mal etwas sensibler mit seiner Umwelt umzugehen, kriegt man mit, dass es auch jetzt eine ganz große Kultur des Reparierens gibt, die uns nur so selbstverständlich manchmal vorkommt, dass wir das gar nicht in diesen Diskurs mit einbetten. Und ich glaube, da kann man schon eine Lanze auch brechen, zu sagen, man kann reparieren, man kann umändern und schneidern lassen. Und da finde ich es dann schon auch interessant, in die Vergangenheit zu gucken, weil gerade der Bereich Kleidung, da ist es interessant, weil wenn man sich anguckt, wie ist Kleidung im 17., im 18. Jahrhundert konstruiert, das ist ein Modulkastensystem, dass ich halt, wenn ich mit der Mode gehen wollte, und auch damals wollten Menschen mit der Mode gehen, und das betraf jetzt nicht nur den Adel, der das als repräsentative Aufgabe eben machen musste, sondern auch die Bürgerstochter und auch das Dienstmädchen wollte so ein ganz kleines bisschen teilnehmen an Mode und hatte da auch Lust drauf, und es gab auch immer mehr Möglichkeiten, aber dann wurden eben einzelne Accessoires an der Modulbauweise verändert, indem man sich neue Schleifen gekauft hat, neue Bänder gekauft hat. Also, dass man nicht jedes Mal ein neues Kleidungsstück brauchte, sondern verschiedene Möglichkeiten hatte zu aktualisieren. Und da habe ich das Gefühl, gäbe es durchaus auch Potenzial, auf die Art und Weise nochmal über die Basiskonstruktion nachzudenken.
Auf jeden Fall. Ja, es gibt die Änderungsschneidereien und das ist auch, ich bin selber immer überrascht, was die drauf haben. Ich hatte mal eine Jacke, die war total zerfetzt, da bin ich hängen geblieben an einem Stacheldraht. Warum? Na gut, gehen wir nicht weiter drauf ein. Aber die hat die so toll genäht, ich war total überrascht und dankbar. Was aber so ein bisschen fehlt, sind zum Beispiel die Radio- und Fernsehmechaniker. Wenn man da sieht, früher kannte man das noch, dass man im Dorf zwei oder drei hatte, jetzt gibt es sowas gar nicht mehr. Und das wäre gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig. Mittlerweile ist es so, dass ich versuche, fast alle meine Geräte selber zu reparieren. Das klappt erstaunlich oft. Und ich sehe das aber auch so, dass ich vielleicht ein Händchen dafür habe, aber das muss auch nicht jeder haben. Aber wenn ich dann, sage ich mal, diese Dienstleistung anbiete, glaube ich, könnte das immens dazu beitragen, dass man eben die Nutzdauer erhöht. Und vielleicht, wenn man sieht, okay, die Leute wollen, dass es repariert ist, dass die Firmen und Companies, die das dann in Verkehr bringen, dann eben auch sagen, okay, wir müssen das modular halten, sonst können wir es eben nicht reparieren. Da muss eine Kultur des Reparierens einfach auch wieder zurückkommen. Und die beinhaltet eben auch, dass ich vielleicht in meiner Straße jemand habe, der das kann, dass ich bereit bin, dass der Typ aus der Straße, weil er ein netter Typ ist, zu mir nach Hause kommt. Also da muss, sage ich mal, ganz viel aufeinander zugegangen werden und dann ist das eben auch möglich.
Ich sehe schon, ich muss also mein Projekt für die Vermeidung jetzt dann noch auf den Reparaturdienst erweitern. Dann kriegt man auch noch CO2 gut geschrieben, wenn man es reparieren lässt. Und damit werden sogar schon Teil der Kosten der Reparatur übernommen. Das ist doch perfekt.
Ich bin ganz beseelt von diesem Abend. Wir haben jetzt mal kurz das Müllproblem schon so halbwegs gelöst, inklusive CO2-Gutschriften und ja, einem Rückfortschritt zurück zur Reparierkultur, Rückschritt als Fortschritt in diesem Falle.
Also auch Arbeitsplätze geschaffen?
Arbeitsplätze geschaffen und vor allem auch sehr lokal verankert in unserer Straße der Änderungsschneider, die Änderungsschneiderin, der Radioreparateur, die Radioreparateurin. Wir gehen wieder hin zu den Läden und hoffen eben darauf, dass der, die Spezialistin meines Vertrauens mit der Modulbauweise auch vertraut ist. Und das, finde ich, leitet mal über zu einem Fazit dieses Abends. Was würdet ihr jetzt sagen, wenn wir auf die Anfangsfrage zurückkommen? Wie raus aus Plastik, Flut und Müllbergen? Kerstin.
Ja, mit Mut und Kreativität. Weil es ist da und wir wollen es. Wir sind überzeugt, dass wir es machen wollen. Und wir müssen es nur positiv sehen. Und dann, denke ich, kriegen wir es auch angepackt. Wie gesagt, nicht heute, nicht morgen, aber übermorgen müssen wir es im Griff haben. Also lassen Sie es uns anfangen.
Simon, bitte.
Ich glaube, wenn ich es beantworten müsste, würde ich als erstes sagen, zusammen. Und das finde ich ganz wichtig, weil ich bin eigentlich ja, Verfahrensingenieur, Verfahrenstechniker. Aber um das zu lösen, braucht man ganz viele Leute, die einem zur Seite stehen. Das können Leute sein, die sich im geschichtlichen Kontext damit auseinandersetzen oder nennen wir es mal im soziologischen. Und mit diesen Leuten müssen wir zusammenarbeiten und dann müssen wir das Problem auf ganz vielen Ebenen angehen. Vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen heute Abend ist Design for Recycling oder Eco-Design. Das heißt, ich könnte einen Rohstoff entwickeln, der 50% weniger CO2-Emissionen hat. Aber wenn er nur halb so groß ist, habe ich das auch geschafft. So, das heißt, wir haben also einen Koffer, den wir nutzen können und solange das dem Konsumenten nicht zu viel abverlangt, ist alles möglich. Das heißt, also wenn wir unser Team zusammenstellen und an kreativen Lösungen arbeiten, dann müssen wir den Konsumenten am Schluss fragen, kannst du das, ist das okay für dich? Und dann, glaube ich, können wir das eben schaffen. Wir müssen es nur zusammen machen und wir sollten vielleicht uns beeilen ein bisschen damit, weil sonst haben wir ein wirklich großes Problem. Auf der einen Seite verlieren wir einen wichtigen Rohstoff, auf der anderen Seite müllen wir alles zu. Und was ganz wichtig ist, jeder Kunststoff, der da draußen ist, den wir nicht bergen, wird zu Mikroplastik. Wir haben jetzt die Chance, vielleicht die Gartenstühle noch ganz einzusammeln. In einigen Jahrzehnten ist das nur noch ein Pulver. Und dann können wir, ja, brauchen wir uns nicht damit mehr auseinanderzusetzen. Dann finden wir es in Lebensmitteln, in unseren Körpern, in unseren Fischen, überall. Also jetzt oder am besten morgen.
Okay, und was macht das gestern? Wird das hier irgendwann das Plastikzeitalter, das dann weitere HistorikerInnen erforschen werden?
Oh, da bin ich ganz sicher. Und die werden genauso wie Historiker, Historikerinnen jetzt sich fragen, welche Kulturen gab es eigentlich im Umgang mit, welche Wissensordnung, Diskurse, auch medialen Repräsentationen. Also in 200 Jahren werden sich Historiker über diese Veranstaltung und Historikerinnen sehr, sehr freuen und viel zu analysieren haben. Aber natürlich für die Geschichtswissenschaft ist das ein zweischneidiges Schwert. Denn ich würde auf der einen Seite auch sagen, wir müssen uns in diese Diskussion mit einbringen. Und wenn wir über den Abfall der Gegenwart und der Zukunft reden, brauchen wir auch eine geisteswissenschaftliche Perspektive und irgendwie auch eine historische Perspektive. Aber blöderweise sind die Antworten, die man auf Gegenwartsfragen aus der Vergangenheit ziehen kann, meist nicht die, die man haben will. Also ich glaube nicht, dass es uns viel bringt, darüber nachzudenken. Auch früher waren die ja so harmonisch im Einklang mit der Natur und da gab es ja keinen Müll. Und wo sind wir eigentlich falsch abgebunden? Ich glaube, so funktioniert es nicht, weil Müll gab es eigentlich immer. Wir sehen das sozusagen von der Steinzeit über die Bronzezeit bis hin zur frühen Neuzeit. Müll gibt es. Und es gibt unterschiedliche Lösungsstrategien im Umgang mit den Problemen, die sind andere als unsere heutigen. Und deswegen glaube ich auch, wir werden nie in der Zukunft leben, wo es keinen Müll mehr gibt, nur es wird anderer Müll sein. Und es werden wiederum andere Diskussionen, andere Formen der Zusammenarbeit nötig sein. Und ich glaube, da kann die Geschichte viel mit beibringen, um genau diese Art von Verständnis auch mit reinzubringen. Ganz ohne Müll werden wir es nicht hinkriegen. Aber wie wir das Verhältnis rahmen, das liegt halt doch in unserer Hand.
Sorry. Bitte. Nur noch ganz kurz einmal, weil der Müll muss weg. Also die Stoffe müssen im Kreislauf oder die Stoffe werden Stoffströme sein, mit denen wir arbeiten können. Und das ist dieser Punkt, weil Müll heißt immer raus. Aber wir wollen es ja weiter nutzen. Wir wollen ja damit wieder arbeiten. Wir wollen es aufarbeiten. Wir wollen es auch verfahrenstechnisch aufarbeiten. Und diesen Sprung müssen wir kriegen. Also dass wir etwas produzieren, was wir nicht mehr haben wollen, bin ich bei dir. Das wird immer so sein. Nur es darf dann kein Müll sein, sondern es ist dann ein Stoff, der woanders hingeht.
Da sind wir wieder beim Wording. Dann genau. Sagen wir doch einfach, Reste wird es immer geben, aber lass uns den Müll vermeiden.
Sehr gut, so können wir uns einigen.
Wunderbar. Dann würde ich an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen, Franziska Neumann, Simon McGowan, Kerstin Kuchter und Ihnen allen fürs Zuhören, fürs Zuschauen bei diesem Abend. In der Info Wissenschaft aus Braunschweig, der Synapsen-Podcast live. Und vielen Dank auch an die Technik hier im Saal und unten im Ü-Wagen und meiner Redakteurin Corinna Hennig und allen im Haus der Wissenschaft und der Braunschweiger Zeitung, mit deren Zusammenarbeit wir das hier machen. Im November auf jeden Fall sind wir noch einmal zu Gast hier im Haus der Wissenschaft. Tschö, vielen Dank.
Wir machen hier in diesem Kanal jetzt eine kleine Pause, aber nur mit den regulären Folgen und auch nicht ohne euch mit einem schönen Sommerprogramm zu versorgen. In den kommenden 3 Wochen gibt es mal wieder den Synapsen Science Slam. Und am 30. August gibt es wie gewohnt eine ganz reguläre Synapsenfolge mit einem spannenden Thema. Jasmin Appelhans berichtet von ihrer Recherche zu psychischen, somatischen und psychosomatischen Erkrankungen und der Frage, warum das eigentlich immer noch getrennt betrachtet wird. Körper und Geist vereinen. So, und wer sofort was auf die Ohren braucht, für den gibt's wie gewohnt hier noch einen Hörtipp aus der ARD.
Muss es immer Bio sein und wann ist konventionell sogar besser?
Welche Kuhmilch kann ich mit gutem Gewissen kaufen?
Ziemlich viel steht auf der Fleischverpackung, Stichwort Tierwohl-Labels. Wie geht's den Tieren wirklich?
Also jede Menge Fragen für Neugierige und Wissbegierige, für Nachdenkliche und Sparfüchse. Wie wir es besser machen und besser leben, das wollen wir mit euch rausfinden. Ich bin Melita Wahlam.
Und ich bin Florian Kienast. Bei uns bei Besser Leben gibt's die Antworten. Euer Umweltschutz-Podcast für den Alltag.
Und in der neuen Staffel geht's auch um ein wohliges Wohnklima durch Pflanzen an der Hausfassade. Und die Frage, ob ich als Mieter das überhaupt darf.
Und vieles aus dem Alltag und Küche. Wann ist Käse vegetarisch?
Wie gut sind Backformen aus Silikon?
Wir hören uns im Besser Leben-Podcast. Jede Woche neu.
Besser Leben. Die neue Staffel startet am 14. April in der ARD Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt. Jetzt abonnieren.
Bayern 1 gehört ins Leben.